Liebe Geschwister, in den Kinos gibt es sie schon lange nicht mehr. In manchen guten und besseren Konzerts- und Theaterhäusern schon. Die Platzanweiser. Und man ist ja auch dankbar, wenn da in einem großen Haus jemand ist, der einem anweist, wo man seinen Platz gebucht hat. Damit man nicht falsch sitzt. Auch auf größeren Familienfeiern ist es wichtig, sich dahin zu setzen, gerade wenn es Namensschilder gibt, wo man hingehört, damit keine peinlichen Szenen entstehen. Platzanweiser. Ich lese Psalm 8, den wir vorhin miteinander gebetet haben, als einen Platzanweiser-Psalm. Psalm 8 weist uns als Gottes Wort unseren Platz als Menschen in dieser Welt ein. Ich möchte gerne über diesen Psalm heute mit Ihnen nachdenken und möchte das in drei Gedankenstrichen tun. Mein erster Punkt: zum Lob befreit. Zum Lob befreit. Wenn wir uns Psalm 8 anschauen, ihn durchlesen, merken wir schnell, dieser Psalm hat einen Rahmen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. So beginnt dieser Psalm, so endet dieser Psalm. Während also im Kino oder im Konzert unser Blick nach vorne geht, geht der Blick des Psalmbeters David nach oben. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Gott zu preisen, das ist die Bestimmung unseres Lebens. Gott zu loben, das gibt unserem Leben den Rahmen, wenn wir nicht aus dem Rahmen fallen wollen. Aber Gott verschwindet allzu schnell aus unserer Lebenswelt. Und für viele Menschen in unserer Gesellschaft ist Gott von keinerlei Bedeutung mehr. Überdauert, überlebt, hat Gott höchstens noch in einigen häufig leer gebrauchten Floskeln. Ich denke an den Telefonanruf, den ich beim Kundenservice einer großen deutschen Tageszeitung zu machen hatte. Ich weiß nicht mehr, worum es geht, aber ich erinnere mich noch gut an das Gespräch. Ich kam durch und im Hintergrund, ich rief von zu Hause an, schrie unsere damals dreijährige Tochter. Ich denke, dass es unsere älteste Tochter war, die eine laute, durchdringende Stimme hat, die auch noch in der Ohrmuschel schmerzt, wenn man an der anderen Seite des Telefons steht. Und so versuchte ich also durch das Hintergrundrauschen hindurch mit der Dame, die sehr freundlich war, mein Anliegen zu verhandeln. Wir klärten die Sache und verabschiedeten uns. Aber offensichtlich drückte sie nicht schnell genug die Leitung weg und ich legte nicht schnell genug auf, sodass ich noch hörte, dass ihre Freundlichkeit mir gegenüber ausklang in dem Stoßseufzer: Oh mein Gott! Bezog sich wahrscheinlich auf das Klanggeräusch im Hintergrund, aber immerhin wusste sie, an wen sie sich wenden muss. Oh mein Gott, ist häufig das Einzige, wo Gott noch da ist, wo an Gottes Tür geklopft wird, obwohl man gar nicht rein möchte. Der Psalm aber gibt unserem Leben den Rahmen vor. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Dieser Lobpreis Davids ist Ausdruck seiner Verbundenheit mit Gott. Wir dürfen, wir sollen Gott loben, weil wir zu Gott gehören. Das ist der Grund und das ist das Ziel für unser Leben, zu Gott zu gehören, zu ihm gehören zu dürfen, denn Gott hat einen Bund mit seinem Volk geschlossen. David weiß um diesen Bund mit Israel. Wir wissen um den Bund, den Gott in Jesus Christus auch zu den Heiden hin geöffnet und damit auch mit uns geschlossen hat. Wenn hier der Psalmbeter Gott den Herrn lobt und von der Herrlichkeit des Namens Gottes spricht, dann ist damit ausgesagt, dieser Gott, dessen Herrlichkeit Himmel und Erde erfüllt, dieser Gott ist ansprechbar. Geheimnis des Glaubens. Der große, allmächtige Gott lässt sich von uns ansprechen. Wir dürfen seinen Namen loben. Wir dürfen seinen Namen preisen. Und wenn Gott hier als Herr, unser Herrscher bezeichnet wird, dann ist unser hier kein besitzanzeigendes Fürwort. Denn Gott ist nicht unser Besitz. Wir gehören ihm. Wir sind Gottes Kinder. Dadurch ist Gott unser Herr und Herrscher. Nicht wir verfügen über Gott, aber Gott eröffnet sich uns, sodass wir uns an ihn wenden dürfen. Und dieser Name Gottes erfüllt alle Lande, erfüllt Himmel und Erde, der du zeigst deine Hoheit am Himmel, heißt es hier auch. Warum sprechen wir das noch extra aus, dass Gott alles erfüllt, wenn er das doch auch tut, ohne dass wir es aussprechen? Martin Luther schreibt in seiner Auslegung des Vaterunser zu der Bitte, geheiligt werde dein Name, Folgendes. Und das kann uns hier im Verständnis helfen. Er schreibt, Gottes Name ist zwar an sich heilig, aber wir bitten in diesem Gebet, also dem Vaterunser, dass er auch bei uns heilig werde. Und darum loben und preisen wir Gott. Nicht, weil Gott erst dadurch, dass wir ihn loben, Himmel und Erde erfüllt, das tut Gott seit Schöpfung der Welt, sondern wir vergewissern uns im Gebet und im Lobpreis Gottes, dass Gott auch uns erfüllen möchte. Dass er auch bei uns gegenwärtig sein möchte. Nicht nur in einem allgemeinen Sinne anwesend, sondern gegenwärtig. Und warum bitten wir Gott? Warum wenden wir uns an Gott? Warum nennen wir Gott beim Namen? Wir bitten darum, weil Gottes Namen widersprochen wird. Vers 3. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, den Feind um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Da gibt es also offensichtlich Wesen, da gibt es offensichtlich Menschen, die Gottes Namen widersprechen. Sie sind die Bedränger, die Feinde, die Rachgierigen. Und auch das hatte David in seinem Leben erfahren, dass dem Namen Gottes widersprochen wird, dass Israel Feinde hat. Auch wir erleben das. Bedrängnis, Widerspruch, Anfechtung, vielleicht sogar Übergriffe. Gott hat Bedränger, Gott hat Feinde. Nun, also wenn das Gott schon so geht, dass seinem Namen widersprochen wird, können wir uns wahrscheinlich schon mal warm anziehen, nicht wahr? Wie wird es uns dann ergehen? Sind wir für diesen Widerspruch, sind wir für diesen Kampf, sind wir für diesen Widerstreit gerüstet? Dann schauen wir uns an und merken, wir sind eigentlich schwach. Was können wir schon bringen? Was haben wir zu bringen? Wir sind als bekennende Christen eine kleine Minderheit in diesem Land. Eine kleine Schar, deren Stimme häufig nicht durchdringt. Und nun spricht Vers 3 aus, wie Gott seine Macht aufrichtet. Hören wir nochmal darauf. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet. Wir können auch sagen, durch den Mund der jungen Kinder und Säuglinge etablierst du deine Macht, richtest du deine Stärke auf. Gott ist in der Ohnmacht mächtig. Das ist die Geschichte des Neuen Testaments, der Sendung seines Gottessohnes, dass da, wo wir erwarten könnten, da, wo die Jünger erwarteten, dass Gott nun in der Macht seiner Stärke eingreifen möge, die Römer vertreiben und die jüdischen Machthaber bekehren möge, dass Gott sich, wie Bonhoeffer es mal schreibt, im Kreuz seines Sohnes aus der Welt hinausdrängen lässt. Und als der auf diese Weise hinausgedrängt ist, Gott in dieser Welt gegenwärtig, als der Herr, als der Auferstandene, als der Lebendige, als der, der seinen Geist ausgießt auf uns. Gottes Ohnmacht ist stärker als alle Mächte dieser Welt. So wie Gottes Torheit im Kreuz weiser ist als alle Weisheit der Menschen. Anders gesagt, wenn es hier um einen Wettstreit geht, und wenn wir an das Lob Gottes denken, wenn wir hier an einen Sängerwettstreit denken, dann bestimmt Gott die Bedingungen dieses Wettstreits. Nämlich Schwachheit sticht Stärke aus. Das versteht jedes Kind, wenn es die David-Goliath-Geschichte liest. Wie verrückt ist das denn, dass da ein kleiner Hirtenjunge mit einem Stein einen Riesen erschlägt? Gott bestimmt die Bedingungen des Wettstreits. Schwachheit sticht die Stärke aus. Und deshalb kann der Psalmbeter singen und loben und preisen: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Die Welt tobt, aber Gottes Volk lobt. Erstens also zum Lob befreit. Zweitens zum Dienst bestellt. Da ist ein junges Ehepaar, sie haben Urlaub und es ist Camping angesagt. Also machen sie sich auf den Weg. Eine Übernachtung. Sie übernachten im Freien, Zelt aufgebaut, alles vorbereitet. In der Nacht wacht die Frau auf und sie weckt ihren Mann. Liebling, schau mal, schau dir mal den Himmel an, sag mir, was du siehst. Der Mann schlägt die Augen auf. Ich sehe Abermillionen von Sternen, wunderbar. Aber was sagt dir das, Liebling? Der Mann überlegt, ganz der Akademiker: Aus astronomischer Sicht heißt es, dass es Millionen von Galaxien gibt und Milliarden von Planeten. Es ist zu sehen, dass der Saturn im Zeichen des Löwen steht. Wenn man die Zeitmessung angeht, würde ich sagen, es ist jetzt ungefähr 3:15. Und aus meteorologischer Sicht dürfte das morgen ein wunderschöner Tag werden. Übrigens, aus theologischer Sicht sehe ich, wie großartig Gott ist und wie unscheinbar wir sind. Schatz, was siehst du gerade? Und die Frau ist einen Moment lang ruhig und sagt dann: Also wenn ich recht sehe, hat jemand unser Zelt gestohlen. Sternklare Nacht. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Tiere denken, wenn sie in den Himmel schauen, oder was sie denken sollten, wenn sie das tun. Soweit wir wissen, ist der Mensch das einzige Wesen, bei dem der Eindruck des Sternenhimmels Ausdruck in einer Frage findet. Zumindest Ausdruck in einer Frage finden kann. In der kürzesten Version: Was ist der Mensch? Oder anders gesagt: Wer sind wir, Staubkörner des Universums, angesichts der Dimensionen des Weltalls, angesichts der unfassbaren Ausdehnung dessen, was Gott geschaffen hat? Nun, die Antwort ist vielleicht ernüchternd. Aber wir müssen durch diese Ernüchterung durch, gerade als Menschen der Spätmoderne, die so wahnsinnig viel erreicht haben im technologischen, im industriellen und vielen anderen Bereichen. Was ist der Mensch? Antwort: Ein Winzling. Aber ein wertvoller Winzling. Warum? Weil Gott an dich denkt. Weil Gott deiner gedenkt. Darin liegt deine ganze Würde. Darin liegt die Bestimmung und das Geschenk deines Lebens. Gott denkt an dich. Manchmal wünschen wir uns ja, dass da Menschen sind, die an uns denken. Denke an meine Mutter, die nach einem Urlaub sagte: Du, eure Urlaubskarte ist gar nicht angekommen. Ich sagte: Weil ich keine geschrieben habe. Aber der Gedanke war deutlich: Ich hätte mich gefreut, wenn du an mich denkst. Gott denkt an uns. Das ist eine verlässliche, das ist eine gewisse Aussage. Gott schenkt uns seine volle Aufmerksamkeit. Das ist nicht nur für Kinder unbegreiflich, das ist auch für mich unbegreiflich, wie Gott angesichts von 8-9 Milliarden Menschen jedem einzelnen Menschen die volle Aufmerksamkeit schenken kann. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen einfach nur da sein und aufmerksam sein. Kinder merken das sehr gut. Ob da jemand ist, der ihm oder ihr Aufmerksamkeit schenkt oder jemand, der einfach nur so da ist, ohne ihnen Beachtung zu schenken. Nun ist Psalm 8, hatte ich gesagt, ein Platzanweiser-Psalm. Psalm 8 ist Platzanweisung. Also die Frage lautet, welcher Winkel dieser Welt ist für den Winzling gedacht? Meine These, es ist der Platz in der Mitte. Aber was heißt das? Denn diese Aussage ist ja missverständlich. Wir stellen uns ja selber sehr gerne den Mittelpunkt. Aber was ist gemeint, wenn ich hier sage, der Psalm platziert den Menschen in der Mitte? Das bedeutet, dass wir als Menschen unseren Platz finden unter Gott, aber über den Geschöpfen. Unter Gott. Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönet. Man könnte sagen, das war knapp. Gott platziert den Menschen nur um einiges wenige unter sich. Aber nicht, dass wir vergöttlicht würden, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass wir Gott Konkurrenz machen dürften und könnten, sondern in der Weise, dass Gott, unser Schöpfer, uns krönt mit Macht und Herrlichkeit. Die Macht und Herrlichkeit, von der David hier spricht, ist die Herrlichkeit, etwas von Gott wiederzuspiegeln in dieser Welt. Es ist die Herrlichkeit, in Gottes Ebenbild erschaffen worden zu sein. Das ist unsere Auszeichnung. Und so ist jeder Mensch auch heraufgefordert, sich aufzumachen und herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Dietrich Bonhoeffer schreibt im Gefängnis in Tegel ein Gedicht, das überschrieben ist, wer bin ich? Und in seinen Gedanken schreitet er ab, was seine Mitgefangenen über ihn denken. Die denken eigentlich von ihm, dass er sehr stark ist. Dann überlegt Bonhoeffer, wie er selbst sich erlebt hier im Gefängnis und merkt, wie er sich selber sehr viel schwächer fühlt, als die anderen es denken. Und kommt dann zu dem Schluss, dass eigentlich weder das eine noch das andere zählt, sondern entscheidend ist, dein bin ich, o Gott. So endet dieses Gedicht. Zu Gott zu gehören, ein Gedanke Gottes zu sein und die volle Aufmerksamkeit Gottes genießen zu dürfen, dazu sind wir hier. Die Frage, wer ich bin, findet Antwort darin, dass ich sage, zu wem ich gehöre. Zu dem lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Nun schreibt der Kirchenvater Augustinus in seiner Auslegung des ersten Johannesbriefes Folgendes über diesen Platz in der Mitte. Er schreibt, wenn du aber den über dir nicht anerkennst, den Höheren verachtest, wirst du dem Niedrigeren unterworfen werden. Wenn wir Gott nicht achten als unseren Herrn, wenn wir uns nicht von Gott bestimmen, leiten und führen lassen, sind wir haltlos unseren Sinnen und Begierden ausgeliefert. Das hat Augustin erkannt und das schreibt er im 5. Jahrhundert nach Christus. Wir haben inzwischen kennengelernt die Geschichte und das, was es bedeutet, wenn wir Menschen uns selbst überlassen sind, weil wir den Kontakt zum Höchsten verloren haben. Wir werden dadurch nicht freier, sondern Knechte, ja Sklaven unserer Begierden. Wir aber sind berufen dazu, uns unter Gott zu stellen, in Kontakt zu bleiben, in Beziehung zu bleiben mit unserem lebendigen Herrn und Schöpfer. Und wenn wir das verstanden haben, finden wir auch die rechte Weise unserer Stellung über den Werken Gottes. Du hast ihn, den Menschen, wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Und dann weiter Vers 7, du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Und jetzt hängt alles davon ab, wie wir in diesem Satz die Betonung setzen. Ob wir sagen, du hast ihn, den Menschen, zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Oder ob wir verstehen, was es bedeutet, du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Wir sind nicht Bosse, sondern Botschafter. Wir sind Haushalter dessen, was Gott uns anvertraut hat, Verwalter, aber nicht die Eigentümer dieser Erde. Sie ist uns in die Hände gelegt, um sie zu bebauen und zu bewahren und zu gestalten. Aber wenn Gott uns die Welt in die Hände legt, gibt er sie selbst nicht aus den Händen. Wir gestalten die Werke seiner Hände. Das ist das Eigentümerverhältnis und das ist nie nach der Schöpfung geändert oder aufgehoben worden. Gott privilegiert uns, eine geachtete Stellung in dieser Welt als Menschen zu haben. Aber wir leben von seiner Gnade. Wir leben von seinem Gebot. Anders werden wir in dieser Welt nicht zurechtkommen. Erstens zum Lob befreit, zweitens zum Dienst bestellt und schließlich noch drittens in Christus versöhnt. Wenn wir diesen Psalm lesen, wenn wir ihn auf uns wirken lassen, müssen wir im Angesicht des Kreuzes bekennen, wir haben uns falsch hingesetzt. Wir haben unsere Platzanweisung missverstanden. Wie lange haben wir versucht, ohne Gott zu leben? Wo darf Gott, selbst da, wo wir uns als Christen bekennen, nicht Herr meines Lebens sein? Wo versuche ich, Gott rauszuhalten als den Herrscher meines Lebens? Wo vergesse ich im Umgang mit der Schöpfung, im Umgang mit der Welt, die Gott uns anvertraut hat, dass dies alles Werke seiner Hände sind? Und dass ich mich in dieser Welt bewegen mag in einer Weise, die anerkennt, Gott, es ist deiner Hände Werk. Du hast uns diese Welt anvertraut. Und zwar nicht, dass wir sie dir als Ruine überlassen, zurückgeben, sondern dass wir sie gestalten und bewahren nach deinem guten Gebot. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Alles ist uns anvertraut. Nun, ich habe mich mal in ganz schlechter Dichtung versucht. Schafe, Rinder, Vögel, Fisch, kommt bei uns alles auf den Tisch. Ja, die Schöpfung bringt Opfer. Ich denke, es ist wichtig, sich immer wieder klar zu machen, wie oft wir in unserem Leben zu dem, was Gott geschaffen hat, ein rein instrumentelles Verhältnis haben. Der auch heute schon mehrfach genannte Karl Barth spricht davon, dass jede Schlachtung eines Tieres letztlich eine Opferhandlung ist. Und er wollte damit nicht sagen, dass wir als Vegetarier leben müssen, aber er wollte damit sagen, dass wir uns bei dem, was auf dem Tisch kommt, bewusst machen sollten, dass dem eine Opferhandlung vorausging. Weil was auf den Tisch kommt, sind Gottes Geschöpfe. Was wir essen dürfen, auch wenn es pflanzlich ist, ist uns von Gott geschenkt. Der Blick soll nach oben gehen. Das ist der Rahmen unseres Lebens. Geiz ist geil, wirbt eine große Kette. Und das ist eines dieser Erzählungen, die wir tief in uns aufnehmen, immer nach dem Billigsten zu suchen, koste es, was es wolle. Ich glaube, hier gibt es viel zu lernen. Ich will mich da gar nicht über andere stellen, sondern einfach mit dem Psalmbeter fragen, Herr, wo habe ich vergessen, dass alles deiner Hände Werk ist? Wo habe ich nicht ernst genommen, dass du der Herr bist und bleibst, auch wenn du uns die Dinge in die Hände legst? Nun, wir sind noch nicht, was wir sein sollen. Aber es gibt diesen Menschen, von dem der Psalm spricht. Es gibt diesen einen Menschen, den Gott mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt hat. Und das ist sein Sohn Jesus Christus. In Jesus Christus hat Gott in dieser Welt unseren Platz angekreuzt. Wir dürfen wissen, wo wir hingehören und wir dürfen wissen, wo wir uns hinsetzen und hinstellen sollen. Es ist Jesus Christus, der seinen Platz an der Seite Gottes nicht wie ein Raub festhielt, sondern in unsere Niedrigkeit hineingekommen ist, damit jeder von uns, wir alle, unseren Platz finden können in dieser Welt, unseren Platz bei Gott. Er erniedrigte sich selbst. Durch Jesus Christus können wir uns dieses Lob Davids zu eigen machen, mit dem der Psalm beginnt und mit dem der Psalm endet. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Amen.